Deutschlandfunk Kultur heute.
Welcome to the painted world of Johannes Vermeer.
Keine Kosten und Mühen hat man in Amsterdam gescheut. Niemand geringerer als der englische Schauspielstar Stephen Fry darf auf der Website des Rijksmuseums alle willkommen heißen in der Welt von Johannes Vermeer im Delft des 17. Jahrhunderts.
I for one cannot wait.
Ja, und Stephen Fry wird nicht der Einzige sein, der es kaum erwarten kann, einen Großteil der uns heute bekannten Vermeer-Gemälde zum ersten Mal an einem Ort in den Niederlanden versammelt zu sehen. 28 Bilder sind aus aller Welt nach Amsterdam gekommen. Einige waren schon da, darunter natürlich das berühmte Mädchen mit dem Perlohrgehänge, die Briefleserin am offenen Fenster und das lachende Mädchen. Mit der größten Vermeer-Schau aller Zeiten sollen Rekorde gebrochen werden und in der Hinsicht sieht es gut aus. Schon jetzt sind mehr als 200.000 Tickets verkauft. Dabei ist die offizielle Eröffnung erst am Freitag. Unser Kunstkritiker Stefan Koldehoff kommt ganz frisch aus Amsterdam zurück, gehörte nämlich zu den Glücklichen, die die Ausstellung schon vorab sehen konnte. Stefan, das ist ja zweifelsohne eine logistische und diplomatische Meisterleistung, rund 2/3 dieser berühmten Werke für eine Ausstellung zusammenzubekommen. Gleicht das Rijksmuseum jetzt einem Hochsicherheitstrakt, wenn man bedenkt, dass ja auch in den Niederlanden KlimaaktivistInnen Vermeer-Bilder attackiert haben?
Also wenn man vom Versicherungswert ausgeht, dann bestimmt. Aber ich glaube, da schläft man einigermaßen ruhig. Erstens ist es tatsächlich im Obergeschoss. Also man kommt nicht mal ebenso schnell rein und kann da irgendwas tun. Und zweitens sind die Bilder natürlich alle verglast. Man sieht es nicht, weil es sehr teures Spezialglas ist, aber ich glaube, da wird nicht viel passieren können.
Dabei,
toi, toi, toi.
Dabei passen ja diese kleinformatigen Bilder eigentlich ganz gut in die Handtasche. Aber Spaß beiseite, 28 eher kleinere Bilder, verteilt auf 10 hohe Räume.
Das ist nicht einfach, ja. Das hat der Kurator auch gesagt in dem Pressegespräch. Ja, kleine Formate, das ist ja ganz erstaunlich, wenn man ans Barock denkt, also an die Mitte des 17. Jahrhunderts. Also das ist die Zeit, in der auch Leute wie Rembrandt oder Rubens oder so weiter einzuordnen sind. Das waren ja eher riesige repräsentative Bilder. Bei Vermeer nicht so, eher klein. Und wie haben Sie das gemacht? Sie haben tatsächlich Kabinette eingerichtet, hohe Räume mit samtenen Vorhängen abgeteilt voneinander. Und es sind manchmal nur 2, manchmal nur 3 Bilder in einem Raum. Das funktioniert deswegen, weil man sie thematisch gruppiert hat. Weil man nicht gesagt hat, wir hängen chronologisch und müssen mit unterschiedlichen Formaten in gleichen Zeiten umgehen, sondern wir hängen die beiden Stadtbilder, die es von ihm nur gibt, in einen Raum. Wir hängen die ersten Interieurs, mit denen er gerne Erfolg haben wollte als Künstler, in einen Raum. Ein Raum heißt Close-Ups, da geht es etwas näher an die oft ja sehr ruhigen Frauen, die nur ein Glas Milch einschenken oder an einem Spinett sitzen und Musik machen. Also man hat sich fürs Thema entschieden und nicht für die Form und so funktioniert es irgendwie mit diesen Räumen.
Ja, man hat sich für das Ziel entschieden, so viel wie möglich. Gibt es denn eigentlich noch ein anderes Konzept hinter diesem Superlativanspruch?
Naja, also mit Vermeer ist es wie mit vielen Künstlern so. Wir sehen ihn heute als einen der ganz, ganz großen und auch ganz, ganz teuren. Es gibt ja nichts mehr. Ein Bild ist noch in Privatbesitz in amerikanischen, in New York, in einer Privatsammlung. Aber ansonsten ist alles in Museen und ihn umweht ja immer so das Geheimnisvolle. Es gibt kein Selbstbildnis, vielleicht eine Selbstdarstellung auf einem der Bilder. Man weiß zwar viel aus Briefen und aus Tagebüchern und aus Einträgen, die erhalten geblieben sind, dass er 14, 15 Kinder gehabt hat, von denen einige schon früh gestorben sind. Aber ob er eigentlich wirklich Maler, ob er Star sein wollte, er muss wohl nebenbei auch Kunsthändler gewesen sein, er muss die Wirtschaft, die seine Mutter geerbt hatte, mitgeführt haben. Das sind alles so Unklarheiten und das Ganze aber eigentlich erst seit dem 20. Jahrhundert. Also um Vermeer hat sich lange niemand gekümmert. Er war zwar bekannt in seinen Kreisen, als er gestorben ist, aber der richtige Popstar, von dem jedes Museum ein Bild eigentlich gerne haben möchte, das ist er so lange noch gar nicht. Aber warum er es ist, das sieht man tatsächlich in der Ausstellung, weil er einfach ein ganz, ganz großartiger Feinmaler war mit Gespür für das Detail, der nicht nur wusste, wie er eine Szene hinbekommt, wie er auf dieser, das war ja das ewige Problem, es ist ja heute eigentlich noch, auf dieser zweidimensionalen Fläche des Holzes oder der Leinwand eine Dreidimensionalität hinbekommt, indem er einfach einen Vorhang ganz vorne rechts malt und dann geht's in einen Mittelgrund, da passiert irgendwas und hinten ist eine Wand, da hängt dann gern nochmal ein Bild oder eine Tafel oder eine Landkarte oder sowas. Und das macht er mit einer Liebe zum Detail, mit winzig kleinen, gesetzten Lichtern, Lichtreflexen beispielsweise, mit Brotkrumen, die Sie eigentlich fast noch zwischen den Fingern knacken hören. Also er hat schon was gekonnt und er ist schon zu Recht heute einer der ganz Großen.
Ja, und er wirkt bis heute. Die Rede war auch von Forschung, die man betrieben hat, das Rijksmuseum in Amsterdam zusammen mit dem Maurits Höys in Den Haag. Was hat man da zutage getragen, was bislang vielleicht nicht bekannt war über diesen geheimnisvollen Jan Vermeer aus Delft?
Da merkt man eigentlich natürlich immer, dass ein Museum auch ein Ort der Wissenschaft ist. Wenn Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker so alles auf einem Fleck haben, dann nutzen sie das natürlich, um alles unter das Mikroskop zu legen, um zu vergleichen, um Materialanalysen zu machen. Da kommen dann Dinge bei raus, die in dicken Symposionsbänden veröffentlicht werden, die für uns als die normalen BildbetrachterInnen wahrscheinlich gar nicht so wichtig sind. Also welches Pigment war es nun genau, was er da benutzt hat und wie hat er verhindert, dass das Holz noch stark arbeitete? Das ist nicht interessant, wenn man davor steht. Viel interessanter ist da eigentlich tatsächlich zu sehen, dass er auf Wirkung gemalt hat, dass ihm bewusst war, dass er in einer Zeit lebte, in der es das private Sammeln gab. Also da kommen wir jetzt wieder auf die kleinen Formate. Die waren natürlich nicht für die Kirchen, die waren nicht für die Paläste, die waren für die privaten Wohnstuben. Und da wusste er, wie er Effekt erzielt. Also wenn man ein ganz berühmtes Bild nimmt, die Briefleserin, die wahrscheinlich schwanger in einem tiefblauen Kleid vor einer gelblichen Wand steht, dann hat er zwischen das Blau, dieses Tiefblaue, dieses Kleides und die Wand noch eine ganz, ganz schmale, ganz helle Linie, die sehen Sie fast nicht, wenn Sie es nicht wissen, dazwischen gesetzt. Das sehen Sie eigentlich nur unter dem Mikroskop, aber das erzeugt den Effekt, als würde diese Frau aus sich selbst heraus leuchten. Da trifft dann eben die Wissenschaft auf die Wirkung, die wir als Bildbetrachter auch ganz toll finden. Ich hätte mir ein bisschen was gewünscht, gerade im Rijksmuseum, dass man mehr auf das soziale Umfeld eingegangen wäre. Also was war das eigentlich für eine Gesellschaft, in der er da gelebt hat? Was war eigentlich sein Publikum? An wen musste er diesen Erfolg eigentlich adressieren? Das kommt ein bisschen kurz.
Wie sieht's denn aus mit der Kolonialzeit, mit der sich ja man in den Niederlanden auch wirklich intensiv auseinandersetzt? Und auch das Rijksmuseum hat es schon thematisiert. Und nun ist ja Johannes Vermeer mit seinen Lebensdaten 1632 bis 1675 auch ein Kind dieser Zeit. Wird das aufgegriffen?
Leider nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Das ist so einer der Punkte, an dem ich eigentlich gerne mehr erfahren hätte und nicht so viel über Pigmente und Bildträger. Sie haben völlig recht, das ist die hohe Zeit der Kolonialherrschaft der Niederlande in aller Welt. Und das sind natürlich auch die Menschen, die sich die Bilder leisten konnten, die dadurch reich geworden sind, auch durch Sklavenhandel und solche Geschichten. Und wenn sie dann vor den Bildern stehen und auf einmal fällt ihnen auf, da sind ganz viele Landkarten, da sind ganz viele Atlanten, da sind Globen auf diesen Bildern, die Draperien, die Vorhänge, aber auch die Tischdecken und was da sonst noch an Stoffen liegt, das sind nicht die klassischen Delfter Muster, sondern da sind merkwürdige exotische Dinge. Also sie glauben, einen Mongolen mit diesem typischen Pelzkragenhüten auf einem dieser Vorhänge zu erkennen. Dann fragen sie sich natürlich schon, was hat er da mitgekriegt, inwieweit hat er davon profitiert? Das Bewusstsein, dass das so nicht ging, das war damals nicht da, aber er ist natürlich trotzdem Kind seiner Zeit. Es kann nur sehr wenig Text geben in so einer Ausstellung. Es gibt einen tollen Katalog, im Belser Verlag auch auf Deutsch erschienen. Da findet es möglicherweise ein bisschen noch statt. Ich habe ihn noch nicht komplett durchgelesen bekommen. Aber in der Ausstellung ist das zu wenig.
Und trotzdem eine großartige
Ausstellung.
Absolut. Danke. Stefan Kolldorf war das über Vermeer, die große Ausstellung im Amsterdamer Rijksmuseum. Ab Freitag dann also zugänglich fürs Publikum, aber natürlich nur mit vorab bestelltem Ticket.